Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Headline, dem Podcast über internationale Politik mit mir, Rob, und mit Andreas. Diese Woche haben wir uns intensiv mit zwei Themen beschäftigt. Das erste ist das große Thema in Deutschland übers Wochenende gewesen, nämlich die Regierungskrise in Deutschland, der Streit zwischen CSU-Innenminister Horst Seehofer und der CDU-Kanzlerin Angela Merkel über den sogenannten Masterplan Migration. Wir haben ein bisschen reingeschaut, was das eigentlich soll und ob das so, was die Lager da sagen, auch so korrekt ist und überhaupt stimmt. Und auch mal geschaut, wie das wohl jetzt ausgehen könnte. Das zweite Thema war dann Nicaragua. Hier kam es schon in den letzten Wochen zu, ja, teilweise auch gewaltsamen Protesten mit vielen Toten. Und Andreas hat ein bisschen recherchiert und uns ein bisschen erzählt, wie das entstanden ist. Der zweite, beziehungsweise der dritte Teil war dann in so Kurznews mit ganz verschiedenen Neuigkeiten aus den USA zum Beispiel, aus dem Jemen, aber auch aus vielen anderen Regionen der Welt. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge.
Also auf eine Deutschland-Niederlage habe ich jetzt nicht getippt. Also so viel Gutes erwarte ich vom Leben nicht. Ja, bei Brasilien habe ich natürlich auch einen Sieg getippt. Die waren halt auch einfach besser, aber...
Nee, morgen habe ich relativ hohe Ergebnisse. Weil morgen ist Portugal gegen Marokko, Uruguay, Saudi-Arabien und Iran, Spanien. Das sind halt alles so...
Aber es kannte halt... Also das Ding ist, das sind halt auch alles so Mannschaften, die sich hinten rein bunkern. Von daher bin ich da nicht so überzeugt. Also Iran zum Beispiel hat halt das ganz klug gemacht gegen Marokko. Die Frage ist, ob man das gegen Spanien so machen kann. Aber die Wettquote Iran gegen gegen Spanien ist großartig. 23er Wettquote, wenn du auf Iran setzt. Das heißt, wenn du 100 Euro setzt, dann hast du 2.300 Euro
gewonnen. Ja, ich habe gestern hat auch ein Arbeitskollege von mir halt auf Panama gesetzt, wo ich so dachte, das kann man machen, also ein Euro, aber trotzdem, ne? Also, aber eigentlich kannst du das Geld auch nehmen und verbrennen.
Ja, vor allem das Absurde ist, dass die Quote für Panama, die ist schlechter als die für den Iran.
Fast krass.
Warum auch immer. Also 19,5. Das ist jetzt hier Unibet, ne? Also.
Okay. Ich habe keine Ahnung von Wettspielen.
Die stehen hier bei der Kick-Tipp.
Ah.
Bei der Tipprunde stehen wir.
Ja, ich hätte ja dann auch in deine Kick-Tipp-Runde mitkommen können, ha?
Eigentlich schon,
ja. Das wohl war. Also diese Fußball-Weltmeisterschaft ist, haben wir ja tatsächlich auch ein kleines Thema zu. Aber
also ich guck's tatsächlich, wenn ich Zeit habe, und auf der Arbeit läuft auch die ganze Zeit im Hintergrund auf dem Beamer.
Wollen wir mal unsere HörerInnen begrüßen?
Ja. Sorry, ich habe dich ein bisschen torpediert.
Hallo, bitte. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Redline.
Hallo. Ich hoffe, ihr seid gut in diese WM gestartet. Wir haben ja eben schon im Vorgespräch ein wenig drüber gesprochen.
Ja. Und wir hoffen auch, ihr seid nicht, ja, wie soll man das sagen, zu sehr entzweit wie unsere große Regierung zurzeit.
Ja, und die deutsche Nationalmannschaft hat sich entschieden, dieses Sinnbild mitzutragen, scheinbar. Auf jeden Fall viel Streit und viele schlechte Abstimmungen, würde ich sagen, auf beiden Seiten.
Es kommt mir so vor, als ob gar keine Abstimmungen herrschen.
Nee, also das, was Mats Hummels... Ach nee, wir reden über die Bundesregierung. ich würde auch... Das Ziel ist ja genau das Gegenteil scheinbar. Also vielleicht können wir nochmal kurz erklären, was passiert ist oder passiert gerade. ein bisschen Recap-mäßig?
Ja, probier das mal. Ich bin nämlich immer nicht so ganz sicher, was sie da überhaupt tun. Ich bin immer nur der Meinung, sie tun das nicht absichtlich.
Also, absichtlich, das war auf jeden Fall absichtlich. Nein, also unser ehrwürdiger Innenminister Horst Seehofer hat einen irgendwie 63 oder 68, kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie viele Punkte dieser sogenannte Masterplan Flüchtlinge oder Migration hat. Den möchte er gerne durchsetzen. Ja, erstmal, niemand weiß, was da drin steht, weil der nicht öffentlich ist. Und er ist so nicht öffentlich, dass nicht mal die CDU weiß, was da drin steht. Also, Angela Merkel weiß, aber die CSU weiß es auch, aber die CDU-Fraktion im Bundestag zum Beispiel weiß, hat den nie gesehen. ja. Auf jeden Fall ist da ein Punkt wohl drin. Angeblich. Und der sagt eben, dass es hieß am Anfang, wurde gesagt, ja, alle Flüchtlinge, die aus einem anderen Drittstaat eingereist sind, in die EU, sollen an der Grenze abgewiesen werden. Und dann hat Dobrindt aber nochmal gesagt, dass er hat es nochmal geändert, nämlich dass alle Flüchtlinge, die in einem anderen Mitgliedstaat registriert wurden. Das heißt, sagen wir, du bist als Refugee eben über die Balkanroute gekommen, hast in Ungarn, wurdest du registriert, bist dann aber weitergegangen nach Deutschland oder willst nach Deutschland und Seehofer möchte gerne, dass diese Menschen dann an der Grenze quasi nicht das Land betreten dürfen sozusagen, direkt ohne irgendeine Zwischeninstanz sozusagen abgeschoben werden in das Land, in dem sie registriert wurden, also Ungarn.
Ja, und irgendwie kam raus, dass das auch zum Teil eh schon passiert, habe ich gelesen.
Da können wir gleich mal ein bisschen zu drüber reden, nämlich was das mit Dublin zu tun hat, weil die Argumentation von Horst Seehofer ist ja, wir wollen geltendes Recht wieder einsetzen und wieder zur Dublin-Verordnung zurückkehren und den massenhaften Rechtsbruch von 2015 beenden. Ja, und Angela Merkel, also dieser Plan sollte dann halt vorgestellt werden, oder Angela Merkel hat das halt gesehen und hat gesagt, no way. So, im Endeffekt. Das verstößt gegen europäisches Recht und ich möchte gerne eine europäische Lösung haben, weil wenn du natürlich einfach ungefragt sozusagen Flüchtlinge abschiebst nach Italien oder sonst wohin, dann gibt's natürlich Probleme mit den europäischen Partnern, die ohnehin teilweise überfordert sind. Weil die Flüchtlinge kommen halt nicht aus Polen, sondern sie kommen halt aus Italien oder aus Griechenland vor allem. Und diese Staaten, vor allem auch Italien, ist natürlich alles andere als bereit, Flüchtlinge momentan aufzunehmen. Und wie gesagt, abgesehen davon, können wir auch gleich nochmal zu sprechen, es ist halt auch gesetzeswidrig. Und dann hat Seehofer damit gedroht, dass er das einfach trotzdem macht, obwohl Merkel dagegen ist. Über eine Ministerialentscheidung, weil es gibt halt die Regelung, dass er als Minister für seinen Bereich zuständig ist. Und das halt dann machen kann, auch gegen den Willen von Angela Merkel. Und Angela Merkel hat jetzt auch am Wochenende nochmal deutlich gesagt, nein, ich habe die Richtlinienkompetenz und ich werde da dann einschreiten.
Genau, die steht nämlich nochmal über der Ministerentscheidung, weil wenn sie sagt, das passiert eigentlich nicht nur auf der Ministerebene, sondern eben auf der Ebene der Richtlinie, dann kann sie das entscheiden.
Also genau, also die Richtlinie besagt, also es ist keine richtige Richtlinie in dem Sinne, es ist halt ein Satz im Grundgesetz und der besagt im Endeffekt, dass Angela Merkel die Richtlinien der deutschen Politik vorgibt. Und wenn Angela Merkel sagt, unsere Richtlinie lautet, wir halten uns an europäisches Recht, dann muss Horst Seehofer sich eben daran halten und wenn er das nicht tut, dann hat Angela Merkel gutes Recht, ihn zu entlassen. So hat sie sowieso, kann ihn ja sowieso entlassen, wann sie will. Beziehungsweise sie schlägt dann dem Bundespräsidenten vor, dass er entlassen wird. Dementsprechend war bis Montag, bis Montag wollte sich Seehofer dann mit der CSU-Vorstand besprechen und hatte dann gesagt, wenn der CSU-Vorstand dem zustimmt, dem Masterplan, dann mache ich das sofort. Und die Theorie war dann, wenn er das tatsächlich tut, dann muss Merkel ihn vorher quasi noch entlassen, damit das nicht passiert. Weil, wie gesagt, er kann das prinzipiell tun, wenn er das tut, aber halt er quasi gegen Merkels Richtlinienkompetenz sozusagen sich stellt, dann bleibt Angela Merkel, wenn sie irgendwie noch irgendeinen Fleck an Autorität in dieser Bundesregierung haben will, muss sie ihn entlassen. Da bleibt ihr nichts anderes übrig. Und das hätte wohl zu einem Bruch der CDU-CSU-Fraktionsgemeinschaft im Bundestag geführt und einem Austritt der CSU aus der Bundesregierung und damit im Endeffekt einem Koalitionsbruch, einer Vertrauensfrage im Bundestag und möglicherweise einer neuen Bundesregierung oder einer Bundestagswahl. Ja, das ist nicht passiert.
Nee, das ist nicht passiert. Genau.
Natürlich nicht.
Interessant finde ich dabei auch noch, dass immer von dem Geist von Kreut gesprochen wird. Und ich finde immer, das wird überhaupt nicht eingeordnet. So, also für Menschen, die halt so alt sind wie wir, außer dass wir jetzt beide Politik-Nerds sind, die wissen doch damit überhaupt nichts anzufangen.
Das Wildbad Kreut, das hat man vielleicht schon mal gehört, aber man kann es nicht richtig einordnen.
Nee, genau. Und eigentlich geht es darum, in Wildbad Kreut trifft sich immer irgendwie
momentan nicht.
Ach, momentan nicht.
Weil das Hotel in renoviert wird.
Ja, okay. Also regelmäßig trifft sich die CSU dort zur Klausurtagung und unter Kohl 1987, glaube ich, hat nämlich Strauß schon mal probiert, den.
Ich glaube, da war der schon tot, oder? 87.
Ach, wer war das denn unter...
Das war auf jeden Fall Strauß. Ich guck mal kurz. Strauß ist gestorben 88. Okay, dann kann das sein, ja.
Ja, auf jeden Fall hat da schon mal die CSU die Spaltung probiert und das sogar 2 Wochen lang durchgehalten und dann aber eingesehen, dass das totaler Unsinn ist. Was es auch meiner Meinung nach ist. Also es gibt wenig Argumente für eine Spaltung der beiden Unionsparteien. Vermutlich würde es einfach nur beide Parteien schwächen. Wahrscheinlich würde es zu Zerrissenheit innerhalb von beiden Lagern führen. Also es könnte sowohl sein, dass sich in Sachsen zum Beispiel eine CSU gründet oder in Hessen, also in den konservativeren CDU-Kreisen und dort Mandate und Leute rüberwechseln, als auch, was sehr wahrscheinlich ist, dass es in Bayern dann sich eine CDU gründet. Und ja, insgesamt würde das wahrscheinlich die Parteienlandschaft A noch weiter zersplittern und B schwächen, was für Konservative auch sehr seltsam wäre. Aber
es würde im Endeffekt dazu führen, dass es auch immer schwieriger wird, Regierungen zu bilden, weil natürlich würde wahrscheinlich CDU und CSU erstmal nicht zusammen in eine Regierung gehen. Und das bedeutet, dass in einer zersplitterten Landschaft, in der es sowieso schon schwierig ist, Mehrheiten jenseits der AfD zu finden, dann es noch schwieriger wird. Und natürlich kann das auch heißen, dass enttäuschte Rechte sozusagen in der CSU und CDU sagen, naja, dann wähle ich lieber die AfD, die streitet sich wenigstens.
Genau. Ich muss das, muss die Jahreszahl korrigieren. Es war natürlich 1967 und 76. 1976 war es, als das passiert ist. Also tatsächlich nochmal 10 Jahre früher. Ich habe bloß vergessen, dass Kohl schon so früh eine Relevanz in der CDU auch hatte.
Ja, der war ja schon lange dabei. Also es ist schon interessant, was das für Folgen haben könnte. Was ist jetzt passiert im Endeffekt? Ja, die CSU hat gesagt, okay, wir warten doch noch 2 Wochen bis zum EU-Gipfel.
Ja, die Frage.
Merkel ist, hat sich quasi durchgesetzt. In Anführungsstrichen, man sieht meine Airquotes nicht.
Genau, also die Frage ist halt tatsächlich, was passiert denn in 2 Wochen? Also, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass jetzt auf dem EU-Gipfel, bloß weil Deutschland Druck hat, etwas beschlossen wird, was die letzten 3 Jahre nicht beschlossen wurde?
Ich habe keine Ahnung, was da für Erwartungen dran sind. Also man muss ja auch einfach mal nach Italien gucken. Wir haben da jemanden, der, heute kam die Nachricht raus, der die Roma-Bevölkerung zählen will und abschieben will. Wir haben jemanden, der die Häfen schließt. Also den Salvini meine ich da in dem Sinne und die Lega Nord. Die werden keine Flüchtlinge von Deutschland freiwillig aufnehmen. Das wird nicht passieren. Und auch Viktor Orban nicht. Und ich verstehe Horst Seehofer nicht. Der ist doch so gut befreundet mit Viktor Orban. Der muss doch wissen, dass das Bullshit ist. Und wahrscheinlich ist es genau seine Kalkulation. Er sagt, naja, Merkel, versuch das mal. Du kriegst es eh nicht hin. Und Griechenland sagt natürlich, jo, super, bin ich dabei. Weil Griechenland will Flüchtlinge abgeben, weil die Lager sind überfordert, weil ein paar tausend Flüchtlinge pro Mitgliedsland und Griechenland wäre absolut entlastet. Das war eine super gute Situation für Griechenland und auch für die Menschen tatsächlich. Zu einem gewissen Grad zumindest. Aber Griechenland, also wir werden auch keine Flüchtlinge nach Griechenland abschieben. Das wird einfach nicht passieren. Weil Griechenland ist überfordert. Das wird die griechische Regierung nicht zulassen. Ganz im Gegenteil, die griechische Regierung möchte gerne, dass andere Staaten die Flüchtlinge, die in Griechenland leben, aufnehmen. Und ich weiß nicht, mit welchem Land Deutschland dann so einen Abschiebedeal machen will. Und warum sollte ein Slowenien, ein Ungarn, ein Polen darauf eingehen?
Das verstehe ich auch nicht. Und besonders zur Einordnung von Italien auch noch. Es wird gerade darüber gesprochen, dass wahrscheinlich Deutschland Geld zahlen würde an Italien, Griechenland. Ja. Und was so ein bisschen kolportiert wird, ist, dass im Prinzip mit diesem Geld dann Abschiebungen durchgeführt werden. Man muss aber halt sagen, derzeit, alles jetzt im Sinne bis zur aktuellen Regierung, gab es keine richtigen Abschiebungen in Italien und auch nicht in Griechenland. Also das gibt, das passiert eigentlich auch nicht. Also selbst wenn
nach Italien oder
Von Italien in andere Länder. Okay. Das passiert eigentlich nicht. Also ich habe sowas zumindest noch nicht erlebt. Was passiert ist einfach, dass du eine massive Anzahl an Illegalen im Land hast. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das passieren wird. Also weil Italien hat eigentlich, jetzt mal böse gesagt, gar kein Problem mit den Illegalen, also zumindest die Regierung nicht, weil sie keine Kosten verursachen, sie sind halt einfach nur da.
Die müssen sich halt selbst versorgen.
Genau. Also das hat ganz, ganz viele Probleme, sowohl für die Menschen als auch für das Land, als auch für die Geflüchteten selber. Ja. Aber für die Regierung ist es eigentlich kein Problem. So.
Und das ist halt insgesamt auch Quatsch. Also es ist halt auch einfach insgesamt Quatsch, was Seehofer fordert zum Beispiel. Es sind halt Lügen im Endeffekt.
Also, okay, was und wo sind es Lügen?
Also erstmal davon zu sprechen, dass Angela Merkel 2015 Rechtsbruch begangen hat, ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Das ist auch keine Interpretationsmöglichkeit, sondern Angela Merkel hat sich an geltendes Recht gehalten. Weil du laut der Dublin-Verordnung bist du in der Lage, du hast einen Ermessungsspielraum, das heißt, als Bundesregierung kannst du sagen, also Dublin übrigens, die Verordnung, die dafür die feststellen soll, welcher Mitgliedstaat für welchen Flüchtling und welche flüchtende Person zuständig ist sozusagen. Und da gibt es eine Klausel. Normalerweise sagt Dublin, das Land, in dem der Flüchtling oder die geflüchtete Person das erste Mal quasi betreten hat in der EU, ist zuständig für den Antrag.
Das ist Dublin 2, oder?
Das ist Dublin 3. Also gilt nur Dublin 3, weil es gab erst Dublin 1, das wurde dann jeweils zweimal erneuert.
Ah, okay, das wusste ich nicht.
Die laufen quasi nicht parallel, sondern die sind quasi veränderte Versionen. Mhm. Und aber es gibt halt eine Art Artikel 17 in den Ermessensspielraum und der besagt im Endeffekt, wenn Deutschland sagt, nö, wir machen das, dann machen wir das. So, und das hat im Endeffekt, Merkel hat auch die Grenzen nicht geöffnet, weil die Grenzen waren offen. Und das heißt, sie hat einfach die Grenzen nicht zugemacht und hat dann gesagt, okay, wir reißen jetzt quasi diese Flüchtlinge, also wir nehmen jetzt diese Verfahren an uns und erlauben den Menschen, obwohl sie in Ungarn, Griechenland beispielsweise oder Österreich eingereist sind in die EU, nehmen wir sie trotzdem auf. Und das ist ganz im Gegenteil, das ist rechtlich alles wasserdicht. Das heißt, das ist Lüge Nummer 1 von Horst Seehofer. Weil Horst Seehofer hat auch Juristen in seinem Stab und ist wahrscheinlich sogar selber Jurist, wer weiß das schon.
Nein, ist er nicht.
Ist er nicht?
Was er hat ist er denn? Er hat gesagt, er ist Erfahrungsjurist. Das war ein Zitat kurz nach der Benennung. Ja, ja, keine Ahnung. Also
ich bin auch Erfahrungsarzt. Ja.
ich habe mich auch schon mal verletzt, ja.
Ja genau, Herr Ostseefer weiß, ich habe schon mal Gesetze verabschiedet, die verfassungswidrig waren. Ich bin quasi los. Naja, das ist zum Beispiel die erste Lüge. Also Angela Merkel, die Bundesregierung zu der Zeit 2015 hat auf jeden Fall richtig gehandelt.
Beziehungsweise sie hat gehandelt innerhalb ihres legalen Spielraums.
Genau. Also man kann das halt politisch kritisieren. So, das ist auf jeden Fall möglich, das zu tun. Würde ich halt auch nicht machen, aber wie gesagt, aber es ist definitiv nicht rechtswidrig. Und auch zu sagen, wir kehren jetzt zum Recht zurück, indem wir Flüchtlinge abweisen, ist einfach falsch. Weil wenn ein Flüchtling, also eine geflüchtete Person, die vorher in einem EU-Land registriert wurde, zum Beispiel in Ungarn oder Griechenland oder Italien, jetzt in Deutschland an der Grenze steht quasi und rein möchte, dann müssen wir die Person erstmal aufnehmen und dann erstmal prüfen, ob sie nach Dublin überhaupt bei uns antragsfähig ist. Das heißt, wir können die nicht einfach ad hoc abwehren, wie Seehofer fordert, sondern wir müssen erstmal so ein paar Sachen prüfen. Nämlich diese Zuständigkeitskriterien, die in verschiedenen Artikeln von Dublin III geregelt sind. Also zum Beispiel müssen wir als erstes prüfen, ist es ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling? Weil ist es ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling, das ist ein Geflüchteter, dann
darf ich nicht abschieben.
Dann darfst du nicht abschieben und dann müssen wir diesen Antrag an uns nehmen, sozusagen. Und genau. Und vor allem müssen wir halt dann gucken, ob Familienmitglieder in Deutschland wohnen, etc. Das ist dann die übliche Vorgehensweise. Das ist sozusagen der wichtigste Grund. Sagen wir, es handelt sich nicht um einen unbegleiteten minderjährigen Flüchtling, dann prüfen wir nochmal, gibt es Familienangehörige in Deutschland? Und dann sehen wir vielleicht, die gesamte Familie wohnt in, weiß ich nicht, Mannheim. Dann nehmen wir den Antrag auch an. Weil dann sagen wir, naja, die Person kann versorgt werden sozusagen in Deutschland und hat halt ein soziales Umfeld wie Mutter, Vater oder eben in dem Fall vielleicht Kinder oder ne, also enge Familienpartner. Das ist so Ehepartner, Lebenspartner zum Beispiel auch. Mhm. Genau, das wäre so der nächste Schritt. Wenn wir dann feststellen, der hat Partner in Schweden, dann wäre es natürlich, wird wahrscheinlich das Verfahren eher von Schweden übernommen. Oder muss von Schweden übernommen werden. Ist das auch nicht der Fall, müssen wir prüfen, ob irgendein Mitgliedstaat diesem Flüchtling oder dieser geflüchteten Person bereits schon mal einen Aufenthaltstitel oder ein Visum ausgestellt hat. Und dann ist dieser Staat zuständig. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir nochmal gucken, ob die Person irregulär eingereist ist und oder ob die Person sich 5 Monate in einem bestimmten Land aufgehalten hat, dann ist das Zustand. Das heißt, selbst wenn eine Person 5 Monate in Deutschland eingereist ist, aber also in Deutschland lebt, eingereist ist aber über Italien, dann muss Deutschland das Asylverfahren auch übernehmen, eben weil dieser Mensch so lange bei uns gelebt hat. Und da gibt's halt dann noch Sachen über Transitgeschichten, welchen Flughafen bist du eingereist, das ist ja faktisch passiert ja faktisch nicht. Genau.
Und aber
diese Sachen müssen alle geprüft werden und die prüfst du nicht, indem du hallo und dann nach 5 Minuten schiebst du die Person wieder ab, sondern das dauert halt Monate.
Genau. Aber also gerade dieses Einreiseding, das wollen sie ja tatsächlich prüfen. Ich glaube, das ist das Einzige aus diesen Dingen, die du gerade genannt hast, die sie prüfen wollen, und zwar über diese Fingerabdrucksgeschichte. Also du kommst an die Grenze, hältst deinen Finger auf den Fingerabdruckscanner und dann, wenn alles richtig gelaufen ist, in den anderen Ländern steht dein Name in der Datenbank und du musst im Prinzip wieder dahin zurück.
Genau, aber das ist halt eigentlich falsch gehandelt, weil du musst halt eben die anderen Sachen auch noch prüfen und so Sachen wie lebt deine Familie und so, das ist nicht was du innerhalb von 5 Minuten am Grenzpunkt oder so halt klären kannst.
Ja.
Dementsprechend ist es nicht rechtens. Und das ist auch genau der Punkt, weswegen Angela Merkel und die CDU und auch die SPD und die Grünen und von der Linken habe ich jetzt ja zu dem Thema noch nichts gehört, da sagen, das ist europarechtswidrig.
Doch, Dietmar Bartsch hat dazu auch was ganz Klares gesagt, irgendwie, keine Ahnung, Rechtsbruch ist mit uns nicht machbar oder so. Ja. Und sowas.
Na gut. Natürlich ist es auch politisch einfach ein schlechtes Zeichen, weil es suggeriert ja, dass wir in Deutschland ein Problem hätten. Und das haben wir ja nicht. Also wir haben ja kein Problem mit Flüchtlingen. Flüchtlinge haben in Deutschland ein Problem, aber
ja,
wir haben kein Problem mit zu vielen Flüchtlingen.
Also besonders, ich meine, die derzeitigen, sowohl die derzeitigen Ankunftsquoten als auch die derzeitigen Asylquoten sind ja massiv gesunken und auf einem super niedrigen Niveau. Also wir haben irgendwie, es sind irgendwie noch 12.000 im Jahr in Deutschland. Was halt wirklich keine hohen Zahlen sind so. Und ich verstehe auch gerade überhaupt nicht diesen Hackmack. Also doch, ich verstehe schon, es geht Horst Seehofer gerade um Landtagswahlkampf und ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt politisch klug ist, ob denen das irgendwas bringt, auch auf Landesebene, aber darum geht's ihm halt gerade.
Ich vermute halt auch noch nicht mal, dass der Druck so wirklich von Seehofer kommt, sondern ich glaube, Seehofer handelt, weil er Angst hat, dass Söder ihm den Rang abläuft, weil Söder macht halt massiv Druck in der Richtung. Söder verwendet Nazi-Sprech mittlerweile, öffentlich, in der Tagesschau. Und also mit Nazi-Sprech meine ich halt Worte wie Asyltourismus zum Beispiel. Und das ist ganz eindeutig ja, Redewendungen, die Neonazis verwenden und geprägt haben, sich ausgedacht haben. Und der hat da jetzt keine Not, sieht da keine Not, sich diesen Sprachgebrauch zu verwehren und verwendet den halt ganz bewusst. Jede Kamera sagt er das. Und ich glaube, der ist nochmal ein Tick extremer sogar als Seehofer. Und ich glaube, Seehofer ist halt noch Parteivorsitzender und nicht mehr Spitzenkandidat, zwar für Bayern, das ist halt Söder, aber Seehofer möchte halt sein Ämtchen noch ein bisschen behalten. Auf ja. Ministerposten, ne? Nicht, dass Seehofer ihn dann, Söder ihn dann irgendwann ablöst als Parteivorsitzender und dann Seehofer quasi aus dem Amt schiebt.
Ja, habe ich übrigens gestern auch argumentiert. Andere Leute haben dagegen argumentiert und haben gemeint, Seehofer ist immer noch die starke Person dort drin. Ich würde das aber ähnlich sehen wie du. Mhm. Ich bin auch der Meinung, dass Seehofer gerade getrieben ist, weil nicht, dass ich Seehofer jetzt besonders mag oder so, aber solche unlogischen Schlussfolgerungen hatte er bisher eigentlich noch nicht.
Also er ist ein Arschloch, ohne Frage. Aber man muss sich einfach mal angucken, was in der CSU gesagt wird momentan in Bayern. Und dann sieht man, dass Seehofer da nicht zu den extremsten Positionen steht, für die extremsten Positionen steht.
Genau, und ich meine, er hat immer bayerische Positionen zuerst gedacht und auch durchgesetzt. Allerdings hat er das immer so gespielt, dass man im Prinzip sagen kann, dass es einen möglichen Ausweg auch für die Kanzlerin gab. Also dieses Beispiel ist da zum Beispiel diese komische Autobahnmaut, PKW-Maut, die ja halt eingeführt wurde. Das war insgesamt ein sehr, sehr komisches Schauspiel. Aber zum Schluss sind sowohl Kanzlerin als auch er gesichtswahrend rausgekommen, was halt bei dieser ganzen Geschichte gerade relativ unwahrscheinlich ist.
Ja, also ich glaube, die starken Männer sind tatsächlich mittlerweile Dobrindt und Söder. Das heißt, das zeichnet sich einfach ab. Das sieht man auch, die halt rausgehen und Statements machen momentan. Und ich glaube auch nicht, dass jemand da... Also momentan, jetzt siehst du so eine diese übliche Vertagungstaktik, die ja in der CDU-CSU gerne gefahren wird. Und natürlich haben beide Parteien kein Interesse, Fraktionsgemeinschaft aufzulösen. Die Frage ist, wenn Seehofer und die CSU, oder halt sagen wir mal die CSU und Söder, jetzt quasi über Seehofer nachgeben, so, dann stehen sie natürlich für die Landtagswahl sehr, sehr schlecht da. Die Frage ist, ob Angela Merkel es hinschafft, einen Fake-Deal sozusagen zu machen mit den europäischen Partnern, der so aussieht, als wäre er ein Deal, aber faktisch kein Deal ist, aber etwas, mit dem die CSU eben rumlaufen kann und durch die Gegend wedeln kann und sagen, guck mal, wie mächtig wir als CSU sind, wenn ihr uns in Bayern wieder wählt mit absoluter Mehrheit, dann können wir alles schaffen und können wir sogar Europa rechts drehen, so wie wir uns das wünschen. Und es ist gleichzeitig aber ein Deal, wo europäisches Recht gewahrt wird und dann Angela Merkel ihren, ihre Ehre behält, keine Ahnung. Und ich glaube, das ist das Wahrscheinlichste. Aber dafür müssten sich halt die europäischen Partner also wirklich auch verbiegen. Weil natürlich wollen die das nicht. Und deswegen, ich glaube, Angela Merkel steht da sehr, 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 sehr viel sehr, sehr komplizierte Arbeit vor. Weil sollte sie keinen Deal kriegen, Seehofer setzt sich durch und kann, oder die CSU setzt sich durch, kann ihr komisches Masterplan-Ding da durchsetzen. Dann wird es für Angela Merkel natürlich schwer, sich als Kanzlerin in irgendeiner Form zu halten eigentlich, weil wir haben ja die SPD, über die SPD noch gar nicht gesprochen. Vielleicht wissen wir es auch nicht, aber was sagst du?
Ich wüsste jetzt, die SPD spielt da für mich derzeit noch keine wirklich richtige Rolle. Ich finde halt, dass die Grünen das ganz gut spielen politisch, indem sie sich nämlich der derzeitigen Koalition einfach als Koalitionspartner andienen und Angebote jetzt, in die Richtung CDU machen.
Zumindest, ne?
CDU ja, also, und SPD. Genau, der CDU und SPD. So als Mehrheitsbeschaffer im Prinzip mit so ein paar Forderungen halt hauptsächlich Richtung Umweltschutz. Mhm. Und das spielen sie meiner Meinung nach sehr gut, weil das ist das Einzige, was sie gerade tun können. Sie können hoffen darauf, dass die Spaltung der Union weiter verläuft.
Ja, genau. Also ich halte auch, was die Grünen machen. Und ich bin ja mittlerweile, also ich war ja damals was Jamaika angeht, ein bisschen kritisch, aber im Endeffekt war es mir lieber als eine große Koalition. Und die Grünen hätten, also wir haben ja jetzt auch die Klima, wir haben ja die Klimaziele massiv verfehlt jetzt wieder für dieses Jahr. Würde es auf jeden Fall uns gut tun mit den Grünen in der Regierung, statt der CSU auf jeden Fall besser. Wird aber nicht passieren, brauchen wir auch überhaupt nicht diskutieren. Was positiv ist von den Grünen, ist, dass die grünen Spitzenkandidaten für die bayerische Landtagswahl eine Koalition ausgeschlossen haben. Das ist auf jeden Fall positiv und rechne ich dem auch hoch an, weil damit brechen nach und nach die Koalitionspartner für die CSU weg, die wahrscheinlich die absolute Mehrheit nicht bekommen werden.
Nee, ganz sicher nicht. Die Frage ist, die Anti-AfD-Koalitionsmöglichkeit fällt oder ob sie dann tatsächlich da schon mit der AfD zusammengehen werden.
Also es kann halt gut sein, dass die CSU stark genug ist, um zum Beispiel ein Bündnis mit der SPD einzugehen, die so bei 10% steht in Bayern, nach aktuellen Umfragen. Und das würde halt dann bedeuten, aber das ist halt auch, die SPD macht halt momentan absolut Wahlkampf gegen die CSU in Bayern. Das heißt, das erfordert natürlich dann auch wieder viel Verbiegen für die SPD, aber das kann die ja eigentlich ganz gut.
Das stimmt. Vielleicht können wir gleich, wenn wir sowieso schon in dem Themengebiet sind, auf die beiden Nachrichten aus Italien eingehen, die du ja zumindest schon angesprochen hast. Und zwar einmal diese Geschichte mit den gesperrten Häfen. Genau, das war letzte Woche Mittwoch oder Donnerstag, hat Salvini, das ist der Innenminister und Chef der Lega bzw. Lega Nord, im Prinzip angekündigt, dass alle Häfen für NGO-Schiffe, also SOS Mediterranee, Sea-Watch und mehrere andere Schiffe, die da draußen sind und geflüchtete Menschen retten, nicht mehr nach Italien einfahren dürfen. Verschiedene Bürgermeister haben sich dagegen zur Wehr gesetzt und haben gesagt, sie öffnen ihre Städte, unter anderem der Bürgermeister von Palermo. Und es ist auf jeden Fall auch passiert, dass danach schon wieder Schiffe in Italien an Land gegangen sind, also tatsächlich in den Hafen gegangen sind.
Also obwohl eigentlich der geschlossen ist?
Genau. Da sind auf jeden Fall auch wieder Geflüchtete an Bord gekommen. Hauptsächlich ist das in nicht auf Sizilien passiert, sondern an der Südspitze des italienischen Stiefels.
Mir fällt gerade die Stadt nicht ein. Dass die Schiffe vielleicht zu klein waren, als dass sie dann eine Bedeutung hatten für Salvini oder für die Küste? Woran würdest du sagen, liegt das? Hast du da Informationen?
Na, also auch, ich muss da eben kurz den Ort raussuchen, wo das war. Genau, Regio Calabria, das ist genau die Spitze des Stiefels im Prinzip. Mhm. Auch da hat der Bürgermeister halt gesagt, bei ihm ist die Stadt offen.
Okay. So.
Und ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, es waren sogar Militärschiffe, die halt Geflüchtete an Bord hatten, also italienische Schiffe, so was willst du mit denen machen? Die kannst du ja nicht abweisen. So, aber da bin ich mir gerade gar nicht so hundertprozentig sicher. Währenddessen... Ja.
Es gab ja auch Fälle, in denen ein US-marinische Flüchtlinge zum Beispiel aufgenommen hatte. Und die haben es auch irgendwie geschafft, die Flüchtlinge dann, ich glaube, die haben die gar nicht aufgenommen dann, sondern die haben die dann an eine NGO übergegeben sozusagen.
Nach geltendem Seerecht bist du verpflichtet, wenn Menschen in Seenot sind, ihnen zu helfen. Du hast gar keine Wahl. So ist auch, währenddessen wir die Aquarius, das ist ein Schiff von SOS Mediterranee, glaube ich, hatten die ja zwischen Italien und Malta in der Mitte stand und darauf gewartet hat, wo sie hin darf. Und die wurden ja dann nach Valencia im Prinzip verschifft. Da hatten wir Schwein, dass die Regierung in Spanien jetzt gewechselt hat und eher einen positiven Flüchtlingskurs anstrebt. Wenn das nicht passiert,
Die Hoffnung wäre gewesen, dass möglicherweise, ich weiß nicht, ob wir letztes Mal schon drüber gesprochen haben, dass halt die katalanische Regierung da vielleicht eingegriffen hätte. Aber so hat es halt die spanische Regierung.
Genau, und das große Problem daran ist, wenn diese Schiffe jetzt alle nach Spanien fahren müssen, sind sie halt viel, viel länger unterwegs.
Ich glaube, die Aquarius hat eine Woche gebraucht
für die Strecke. Genau, und das heißt halt, du musst viele Menschen eine Woche lang plötzlich versorgen, die eigentlich gar keinen Platz auf Bord deines Schiffs haben, und du bist halt eine Woche nicht im Einsatzgebiet. Das heißt, in dieser Woche können halt auch wesentlich mehr Menschen ertrinken. weil du bist ja nicht da. Ja.
Genau, also im Endeffekt ist das die schlechteste aller Lösungen. Ich meine, gutes Spanien so, oder was, eigentlich sollte man Spanien dafür nicht loben, weil es selbstverständlich ist. Aber auf jeden Fall eine gute Situation in dem Fall gewesen, dass es überhaupt diese Regierung, diese Bereitschaft der Regierung dort gab. Aber im Endeffekt ist das keine langfristige Lösung, dass wir jetzt alle nach Spanien schicken oder dass alle Schiffe nach Spanien fahren. Das reicht halt nicht.
Nee, das geht auf jeden Fall nicht. Interessant ist dabei auch die Rolle Frankreichs. Da gab es ja auf jeden Fall den Streit, weil die französische Regierung hat der italienischen im Prinzip vorgeworfen, dass sie unmenschlich sind. Dann hat die italienische Regierung halt gesagt, nee, ihr seid genauso unmenschlich, ihr weist auch Menschen ab, und hat da, glaube ich, als Beispiel eine krebskranke Frau gehabt, die sie nicht zu Behandlungen nach Frankreich gelassen haben. Also das große Problem ist halt tatsächlich, dass derzeit alle Regierungen, gerade der Mittelmeeranrainerstaaten, da kein sonderlich gutes Bild abgeben.
Ja, und ich glaube, die spanische Regierung, die Frage ist, wie lange das dann, also erstmal, wie lange diese Regierung hält und ja, und wie lange diese Regierung halt auch den Kurs dann fahren kann, weil es gab ja da auch Kritik im Land sozusagen dran, aber nicht so massiv wie jetzt in Italien.
Genau, also das muss man mal gucken. Der andere Fall, den du angesprochen hattest, war ein Interview, was Salvini gegeben hat, wo er über die Roma geredet hat. Das können wir eigentlich auch nur kurz verlinken. Und zwar hat er da gesagt, dass er auf jeden Fall alle Roma, die illegal im Land sind, ausweisen wird, aber leider die mit dem italienischen Pass, die kann er halt nicht ausweisen. Also hier wird ganz klar, das ist halt purer Rassismus.
Ja, also er sagt auch so nach dem Motto, er möchte gerne die mit italienischen Pass am liebsten auch ausweisen, aber das darf er ja nicht.
Genau, also
ganz enttäuscht ist er damit.
Ja.
Ja. Also das ist halt, ich glaube, die Analogie, die vielen Leuten in den Kopf kommt, ist auch einfach nicht von der Hand zu weisen, weil Roma ja auch unter dem nationalsozialistischen Regime in den 1930er und 40er Jahren getötet wurden und in Konzentrationslager gesteckt wurden und eben auch am Anfang ausgewiesen wurden.
Ja, Roma waren, glaube ich, tatsächlich auch die, also nicht die an der Zahl häufigsten Opfer, aber sie waren im Prinzip die sowohl von der nationalsozialistischen Regierung am stärksten verfolgt wurden, sogar noch vor Juden, und besonders auch danach von der Bundesregierung zum Beispiel keinerlei Anerkennung hatten. Ich glaube, das hat bis in die 70er Jahre gedauert.
Also ich würde, also falls jemand das sich antun möchte, unter die Tweets zu den Salvini-Artikeln gibt es englischsprachig, also der eine, den ich zumindest retweetet hat, der auf meinen Twitter-Account gehen kann, könnt ihr gerne mal runtergucken. Da sind gruselige Kommentare drunter, wo Leute diese Analogie setzen, aber im positiven Sinne. Und das zeigt auch, wie das Ressentiment in ganz Europa gegenüber Roma sind. Also die werden auch immer mit Kriminellen gleichgesetzt, eigentlich.
Ja. Zum Beispiel. Genau, das wäre die News-Gruppe aus Italien. Dann wollen wir uns...
Achso, ganz kurz, falls ihr das macht, bitte immer schön die Tweets melden.
Sehr vernünftig, genau. Dann könnten wir jetzt mal kurz mit meinem etwas längeren Thema anfangen, wenn du möchtest.
Ja, genau.
Genau, ich habe mich mit Nicaragua auseinandergesetzt. Nicaragua ist ein Land Mitte Amerikas, relativ klein und sehr lange in den 60ern und 70ern unter quasi Kontrolle der USA. Also da gab es hier diese gesamten
CIA-Geschichten? Oder?
Ja, Food Company-Geschichten und so weiter. Und damit beginnt die Geschichte auch schon.
Also ist Nicaragua quasi die originale Bananenrepublik? Das war Panama, glaube ich.
Genau, aber es waren ähnliche Geschichten auf jeden Fall. Und der jetzige Präsident, Daniel Ortega, war nämlich damals in den 1979 einer der Revolutionäre, die den damaligen nicaragischen Diktator gestürzt haben. So, okay. Das ist schon mal die Analogie dazu. Und dieser Daniel Ortega, Ortega ist halt gerade seit 2006 das zweite Mal Präsident. dieses Landes und will aber gerade Sozialreformen durchsetzen. Was halt ganz spannend ist, deswegen, ich komme erstmal auf seinen Lebensweg. Wie gesagt, bis 79 war er Revolutionär bei der sogenannten FSLN, der Sandinistischen Nationalen Befreiungsfront. Das waren halt so, Marxisten. Also ne, Kommunisten. Ja. Ja. War dann ab 85 bis 90 schon mal Staatspräsident, hat dabei sehr viele Sozialreformen durchgeführt, die im positiven Sinne war, hat sich da Richtung Sozialismus orientiert. Seit 2006 ist er wieder Staatspräsident geworden. Also das waren auch jeweils Wahlen, die auf jeden Fall man als Wahlen bezeichnen kann. Auch da hat er nochmal Reformen durchgeführt. Insbesondere hat er die Bildungspflicht eingeführt und die kostenlose Bildung. Also Universitäten und Schulen sind kostenlos geworden.
Also durchaus sozialistische Ansätze.
Genau. 2011 hätte er eigentlich gar nicht mehr als Präsident antreten dürfen, hat dann aber eine Gerichtsentscheidung im Prinzip, also ist aber trotzdem angetreten und ein Gericht hat dann gesagt, das ist okay. Und 2016 hätte er wieder eigentlich nicht antreten dürfen, hat aber den Richter, der gesagt hat, er darf nicht antreten, absetzen lassen, also den Richter des obersten Gerichtshofes. Und der war auch Mitglied der Oppositionskräfte und deswegen ist er dann wieder angetreten und die Opposition hat diese Wahl boykottiert, deswegen hat er 70% der Stimmen bekommen. Das heißt, wie er an die Macht gekommen ist oder wie er sich zurzeit an der Macht hält, würde ich jetzt nicht unbedingt als demokratisch bezeichnen. Auch seine politische Richtung hat sich gerade gedreht. Und zwar wird er spätestens seit 2016 eher auch als neoliberaler Politiker gesehen. Also es geht, es werden massiv Sozialkürzungen durchgeführt und es werden ehemalige Staatsunternehmen tatsächlich auch verkauft. Darum geht es im Prinzip auch bei diesen derzeitigen Aufständen und Streiks, die es in Nicaragua da gerade gibt. Und zwar war der Auslöser Mitte April, ich glaube der 16. April war das, da hat Ortega gesagt, er will die Sozialbeträge, also die Sozialbeiträge werden steigen und gleichzeitig steigt das Renteneintrittsalter, was halt einer Senkung der Renten gleichkommt. So, das hat sehr, sehr viele Menschen, besonders halt ehemalige Ortega-Befürworter, auf die Straßen gebracht. Da gab es ein Bündnis zwischen den Studierenden und der arbeitenden Bevölkerung, die hat Straßensperren aufgebaut. Ja, es gab relativ gewalttätige Demonstrationen und das hat Ortega ganz schnell dazu veranlasst, diese Ankündigung zurückzunehmen. Aber er hat halt auch diese Proteste niederschlagen lassen.
Gibt es denn wirtschaftliche Probleme in Nicaragua? Dass die das irgendwie nötig machen sozusagen oder angeblich nötig machen?
Ja, Nicaragua ist kein reiches Land und ich glaube, es gab nie eine wirklich wirtschaftlich gute Zeit in Nicaragua. Ich habe auf jeden Fall dazu nichts gefunden. Allerdings stand auch nirgendwo drinne, dass gerade die Probleme so groß sind, dass jetzt Reformen passieren müssten.
Ja. Also ich hatte nur gelesen, dass Nicaragua bis vor kurzem als das sicherste Land Mittelamerikas galt, mit dem, also wenige Flüchtlinge nach Norden etc.
Okay, ich hätte gedacht, das ist Costa Rica.
Das klingt eigentlich auch gut.
Aber gut, genau. die Protester, also die Proteste haben sich im Prinzip weiter fortgesetzt, obwohl die Reformen abgesagt wurden, weil man hat dann halt anstatt gegen die Sozialreformen gegen die Niederschlagung der Proteste demonstriert und gleichzeitig auch noch den Rücktritt von Rosario Murillo gefordert. Das ist die Vizepräsidentin und gleichzeitig auch Frau von Daniel Ortega. Wie passend.
Das ist ja wie bei House of Cards. Das ist ja.
Ja. Ja, diese gesamten Demonstrationen sind leider gar nicht so witzig, weil die Seite der Demonstrantinnen und Menschenrechtsorganisationen sprechen von 170 bis 200 Toten. Die Regierung redet von 46 bis 65. Die meisten Tote sollen auf Kosten von regierungsnahen Schlägertrupps gehen. Also es gibt Polizei, Militär und regierungsnahe Schlägertrupps, die alle drei sich da die alle drei gegen die Demonstranten vorgehen. Und natürlich, wenn du so paramilitärische Gruppen hast, die sind dann halt natürlich nochmal, gehen meist nochmal mit besonders starker Härte vor. Gleichzeitig wird auch, das fand ich besonders krass, soll die Regierung auch Pestizide aus Flugzeugen gegen Demonstranten eingesetzt haben.
CS-Gas mäßig oder
Pflanzengift? Scheinbar so Pflanzengift. Ich meine, das hat man ja auch, das berühmte Orange, wie hieß das?
Ja, Agent Orange.
Agent Orange war ja auch eigentlich ein Pflanzen...
Entlaubungsmittel, genau.
Genau. Aber das Ding ist halt, mich hat das so hart an Chemtrails erinnert.
Das war, fand ja, ich aber sind diese Sachen gut belegt oder sind das eher so Verschwörungstheorien?
Es gibt auf jeden Fall die Vorwürfe. Ich habe die Vorwürfe mit aufgenommen. Ja. Es gab jetzt keine harten Belege dafür.
Ist für uns natürlich auch, ohne dass wir jetzt im Spanischen mächtig sind, doch immer schwierig.
Ich habe spanische Artikel dazu gelesen sogar und habe die auch verlinkt, oder? Glaube ich.
Naja, ja, auf jeden Fall. Spanisch kann er sich dann.
Genau.
Aber es ist, wenn die Vorwürfe da sind, ja, vielleicht gibt es ja tatsächlich.
Genau. Und am Freitag war im Prinzip, gab es ein bisschen Ruhe, also kam ein bisschen Ruhe rein. Am Freitag, also am 15.06. Hat die katholische Kirche eingeladen, dass mal beide Seiten miteinander reden, und es wurde auch sowas wie ein Waffenstillstand ausgehandelt. Und es wurden so Sachen beschlossen wie eine internationale Taskforce untersucht die Tötungsumstände der Demonstranten, die Straßensperren sollen nach und nach abgebaut werden, man wird über politische Reformen verhandeln und überlegen, ob man Neuwahlen macht, und also es war im Prinzip ein positiver Weg, deswegen war das jetzt auch nochmal überall in den Nachrichten. Die Straßensperren müssen auch super krass sein. Also es wird davon geredet, dass der gesamte Handel im Land quasi stillsteht, weil überall Straßensperren sind. Also es scheint,
das heißt, es sind echt so Autobahnen gesperrt und so weiter.
Genau, also es scheint auf jeden Fall ganz schön krass zu sein. Jedoch kam es dann am Samstag gleich wieder zu einem sehr grausamen Akt. Und zwar wurde eine gesamte Familie gelyncht. Also das müsste relativ reiche Druckereifamilie sein, und die wurde halt überfallen von so einer, ja, da stand einfach nur Männergruppe.
Wahrscheinlich so eine Art Schlägertrupp.
Ja, genau, die halt mit Molotow-Cocktails das Haus angezündet haben, und die Menschen sind dort drin halt verbrannt. Und jetzt ist wieder gegenseitiger Vorwurf, wer ist daran schuld? Die Regierung redet von rechten Schlägertrupps, und die Demonstranten sagen halt, naja, aber nee, der war ja auf unserer Seite, warum sollten wir den anzünden? Genau. Und jetzt ist wiederum nicht mehr ganz klar, wie es jetzt weitergehen wird. So. Aber ich fände es halt auf jeden Fall spannend und halt auch mal den Hintergrund zu wissen, weil jetzt gab es halt hauptsächlich nur so die Meldung, dass es dort Demonstrationen gibt. Und weder wird darüber geredet, wer dieser Ortega ist, noch warum diese Demonstrationen mal angefangen haben.
Ja, ist auf jeden Fall interessant, und hoffen wir mal, dass der, ja, Waffenstillstand in Anführungsstrichen soweit hält, zumindest, dass es nicht weiter so hart eskaliert. Aber es ist natürlich schon wieder so eine Sache, wenn so ein Diktator oder so ein Präsident versucht, sich unter allen Umständen an der Macht zu halten. Das ist natürlich, ich glaube, eine Demokratie macht sich dann im Endeffekt auch immer daraus, entscheidet sich daran, wann ein Machthaber auch in der Lage ist, gewaltfrei sozusagen, ohne Blutvergießen, sein Amt abzugeben oder halt gestürzt werden kann, in Anführungsstrichen. Ich finde, kann man sich dann immer angucken, was George Washington damals gemacht hat, der nach seiner zweiten Amtszeit gesagt hat, um wirklich zu zeigen, dass wir eine Demokratie sind und keine Monarchie, braucht es eben Erneuerung, und deswegen trete ich nach zwei Amtszeiten zurück, und alle anderen Präsidenten sollen das auch machen.
Naja, das ist, genau, es wird ja, glaube ich, Demokratie wird ja, glaube ich, darüber definiert, dass der Amtswechsel ohne Gewalt vonstatten, genau, geht.
Das hat zumindest Karl Popper gesagt oder geschrieben.
Genau. Ja, okay.
Den ich eigentlich, ja, schätze.
Ja, okay, wunderbar. Genau, das wäre das Thema. Auf jeden Fall eine auch sehr spannende Entwicklung, die man halt auch eigentlich nicht so genau verfolgt hier leider. Dann hatte ich auch aus der Region gleich noch was mitgebracht. Haha, aus der Region, also Kolumbien. Darüber haben wir ja schon öfter geredet. Die Präsidentschaftswahl ist jetzt durch. Die Stichwahl, die nötig geworden ist, leider ist das Ergebnis sowohl für den Friedensprozess als auch für das Land, glaube ich, nicht ganz so gut, denn der konservative Kandidat Duque hat mit 53,95% gewonnen, während einer der ersten linken Kandidaten, nämlich Gustavo Petro, mit 41,83% unterlegen war. Und was man auch merkt, es gab eine relativ hohe Anzahl an ungültigen Stimmen, die sich auf keinen dieser beiden Personen einigen konnten.
Ja, vielleicht als Kontext, der Vorgänger Santos hatte diesen Friedensvertrag mit der FARC-Guerilla, die linke, ich glaube marxistische oder nee, stalinistische, keine Ahnung, linke in Anführungszeichen Guerilla, die halt auch in Waffen und Drogenhandel mit verwickelt ist, und hat eben diesen Friedenskonfliktprozess entwickelt, der die quasi entwaffnete. Und und dafür hat er auch den Friedensnobelpreis 2016 bekommen.
Genau, und das war tatsächlich auch die erste Wahl, die komplett ohne Vorfälle gelaufen ist. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also ich habe mit einer Freundin geredet, die länger jetzt in Kolumbien war und unter anderem auch zu diesem Friedensprozess geforscht hat. Und die sagte, naja, im Prinzip weiß man noch nicht, wie sehr man das überhaupt zurückdrehen kann oder ob das nicht nur Versprechungen waren. Und wir müssen halt schauen, wie sich das entwickelt. Krass ist auf jeden Fall, wie sehr dieses Land im Prinzip gespalten ist zwischen diesen beiden Seiten. Und das ist halt eine sehr ungünstige Entwicklung.
Genau, also ich glaube, große Teil der Bevölkerung hat halt auch stark gelitten unter dieser FARC-Rebellen und den Taten dieser Gruppe, den Gewalttaten. Und die sagen, wir möchten halt Gerechtigkeit und nicht, dass die eingebunden werden, sondern dass die vernichtet werden im Endeffekt. Oder dass die haben ja auch eine Generalamnesie bekommen und so weiter. Das wollen wir nicht. Und dann gibt's einen Teil der Bevölkerung, die sagen, wir wollen jetzt erstmal Ruhe und Frieden. Und ich glaube, das ist so die Linie auch ein bisschen.
Ja, und dann gibt's halt auch durchaus Leute, die die FARC-Rebellen als positiv sehen, weil die halt durchaus, also die waren nicht nur marxistisch, die haben im Sinne auch durchaus oft in Richtung des Sozialismus gehandelt. Also zumindest gibt es da auch durchaus positive Sachen, und auch dieser ganze Friedensprozess war halt durchaus auch positiv geprägt, während es halt auf der anderen Seite auch noch diese Paramilitärs auch hier wieder gab, die auch besonders brutal gegen die FARC vorgegangen sind und halt auch dabei oft gegen die ansässigen, gegen die ansässige Bevölkerung, und auch da sehr brutal gehandelt worden haben. Also das ist halt auch so ein bisschen das Problem.
Man kann da einer Seite, glaube ich, schwierig die Schuld zuschieben. Ich glaube, es braucht halt irgendwie eine Versöhnung der Gesellschaft. Ich glaube, das ist halt immer schwierig hinzubekommen. Und wenn wir sehen, wie das in Kolumbien läuft.
Naja, Sanchez hat sich ja dabei besonders an Südafrika orientiert. Und man muss halt auch sagen, Südafrika ist, glaube ich, das Land, was aus solchen Prozessen bisher mit am besten herausgegangen ist, auch wenn es da nicht konfliktfrei ist und das halt auch schwierig ist nach einer langen Diktatur. Also, aber Sanchez hat sich, glaube ich, an Nachfolge der DDR, Nachfolge des NS und halt Nachfolge des Apartheidsregimes in Südafrika orientiert.
Ein anderes Beispiel wäre auf Spanien zum Beispiel noch, wo ja und jetzt immer noch Konflikte, die zwar nicht so gewaltsam sind, aber diese ganze Katalonien-Sache wird ja oft auch als Folge der Transition nach dem Faschismus, wo quasi der Faschismus nicht aufgearbeitet wurde, gesehen. Also das kann man vielleicht auch noch mit erwähnen.
Ja, genau. Was wollen wir als nächstes machen?
Soll ich nochmal was zu den USA vielleicht sagen?
Ja, hau raus.
Das jetzt zugeschrieben einfach. Genau, in den USA geht gerade eine Debatte drüber über Praxisen mit in den USA gibt es aktuell eine öffentliche Debatte, die in den letzten zwei Tagen eigentlich eskalierte ein bisschen, über die Praxis der mit Kindern von Migrantinnen an der Grenze zu Mexiko. Die neue Regierung legt ein Gesetz anders aus als die Vorregierung, nämlich, dass sie dazu verpflichtet sind, wenn illegale Migranten in die USA einwandern, dass man sie von ihren Kindern trennt und in getrennte Gefängnisse bringt, sozusagen im Endeffekt. Also die illegalen MigrantInnen, die kommen dann direkt, die Erwachsenen kommen direkt in Abschiebegefängnisse und werden für die Abschiebung vorbereitet. Und die Kinder werden, da wird erstmal geguckt, ob es irgendwie Familienmitglieder noch im Land gibt. Und wenn nicht, kommen sie in Massenunterkünfte. Das betrifft momentan 2000 unbegleitet, also nicht unbegleitet, sondern eben vormals begleitete Flüchtlinge, Flüchtlingskinder. Und die werden unter unmenschlichen Bedingungen entweder in Lagerhallen oder in Gefängnissen tatsächlich, in Zellen gelagert, untergebracht. Aber es gibt Bilder, die sind katastrophal, also dass diese Kinder nicht mehr haben als eine Matratze und eine, kennst du diese Alufoliendecken? Und kein ausreichender Zugang zu Hygienemitteln, keine Beschäftigung für die Kinder, keine. Und eben, das ist ja super traumatisch, wenn du in so einer Situation von deinen Eltern getrennt wirst. Den Eltern wird teilweise dann die Kommunikationsmöglichkeit zu ihren Kindern verwehrt, Handys weggenommen etc. Und dann kann es auch dazu kommen, dass die Kinder und die Eltern sich vielleicht nie wiederfinden. Und da hat es jetzt eine Debatte gegeben. Die Demokraten vor allem haben das stark kritisiert und auch einige Republikaner, zum Beispiel so Zentristen wie Jeb Bush zum Beispiel, hat das als unmenschlich bezeichnet. Und tatsächlich eskaliert es ein bisschen. Es gibt zahlreiche Gruppen, gesellschaftliche Gruppen, die sich geäußert haben. Vor kurzem zum Beispiel die Vereinigung der Kinderärzte, die das als Kindesmissbrauch bezeichnet haben. Und das Absurde ist aber, Jeff Sessions, Justizminister und Generalstaatsanwaltschaft, hat das verteidigt mit einem Bibelzitat, in dem es heißt, dass göttlich ist, wer sich ans Gesetz hält. Lustigerweise ist das der Artikel aus der Bibel oder die Zeile aus der Bibel, auf die sich auch das Naziregime damals in Deutschland berufen hat. Donald Trump hat es verteidigt, Stephen Miller, der für die Migrationspolitik der Regierung verantwortlich ist im Weißen Haus, hat gesagt, das ist gar, haben sie ganz gezielt, machen sie das so als Abschreckung. Und auch Sarah Sanders, die Sprecherin, hat gesagt, das ist Praxis, das ist gut so, das ist Abschreckung, das wollen wir so. Und aber das zuständige Ministerium für, also Homeland Security heißt es, hat gesagt, wir machen das nicht. Also irgendwie. Sie machen es nicht. Es gibt keine einheitliche Richtlinie der Regierung, wie man darauf reagiert. Aber es ist, also es wird mal verteidigt, mal dementiert. Man weiß es nicht so genau. Hm. Es findet aber auf jeden Fall statt. Das ist mittlerweile belegt. Die Frage ist, ob das jetzt Folgen hat, weil die Republikaner sind erstaunlich leise im Repräsentantenhaus.
Ja, also das wäre halt die Frage, besonders weil sich ja auch die Melania Trump zum Beispiel auch gegen diese Praxis ausgesprochen hat.
Absurd, oder? Und ihr Mann hat's verteidigt.
Ja, also ich, aber zwischendurch auch gesagt, schuld sind eigentlich die Demokraten. Das ist halt sowieso.
Und das macht halt keinen Sinn. Also es gibt dieses Gesetz, das tatsächlich Obama gemacht hat, aber das betrifft unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und ich begleitete.
Ja, also die Grenzregime sind auf jeden Fall gerade massiv am Wachsen und eigentlich ist das einfach nur. Ja, das macht ist eigentlich also fassungslos.
Eltern von ihren Kindern zu trennen, das machen wir noch nicht mal. Das macht nicht mal Italien.
Oder Bayern.
Oder Bayern, ja. Und in den USA ist es mittlerweile Praxis und das tut weh. Es tut einfach so weh und alle, die die Möglichkeit haben, in den USA irgendwie wählen zu gehen, würde ich empfehlen, bei der Midterm Election sich registrieren zu lassen.
Ja, gut, ich gehe jetzt, also.
Wir haben sicherlich keine Hörer aus den USA, aber was sollen wir sonst machen?
Ja. Wo wir beim Thema es tut weh sind, gehe ich jetzt nochmal rüber nach in den Jemen zu einer Kurznews, und zwar einer der wichtigsten Häfen, nämlich oh Gott, hoffentlich kann ich das aussprechen, Hudaydah, ein jemenitischer Hafen, der ist gerade ins Kampfgebiet bekommen, was halt besonders schwierig ist, weil das ist einer von zwei wichtigen Häfen, die A noch bei den Houthi-Rebellen sind und der wichtigste Hafen, wo derzeit die Lebensmittelversorgung und die Hilfsmittelversorgung für Jemen im Prinzip drüber abläuft. Das heißt, wenn der halt im Konflikt beschädigt wird oder halt sowieso, weil halt da gerade gekämpft wird, keine Versorgung mehr stattfinden kann, dann ist es ein großes Problem. Und das bedeutet, großes Problem bedeutet hier, 2/3 der Bevölkerung wird mit Lebensmitteln, Benzin und Medizin über diesen Hafen versorgt. Ja, das ist nochmal eine wichtige Meldung also, aus Jemen.
Ja. UN, der UN-Sicherheitsrat hatte, glaube ich, auch abgelehnt, da sich gegen auszusprechen, sozusagen, gegen diesen Angriff.
Ja, genau, also das ist halt, also man, die UN rechnet halt, dass es bis zu 250.000 Menschen in Folge das Leben kosten kann. Also nicht der die Angriffe und die Verteilung des Hafens oder wie auch immer, sondern halt dadurch, dass dann halt der Konflikt in ein neues Stadium gerät und im Prinzip die Versorgung nicht mehr sichergestellt werden kann, ist das halt...
Ich bin mir auch immer nicht so ganz sicher, was ich mir wünsche für die Region oder was wünsche natürlich Frieden. Und die Frage ist, dass Saudi-Arabien hier jetzt nochmal massiv Geld reinsteckt, um diesen Krieg endlich zu beenden. Oder halt, dass sie aufhören damit, weil ich weiß es nicht.
Lösungen für solche Konflikte, besonders weil es halt Stellvertreterkonflikte sind, sind, glaube ich, besonders schwierig. Aber ja, eigentlich kann man nur wünschen, dass das schnellstmöglich zu Ende geht. Am besten wäre halt einfach ein Waffenstillstand und dann vielleicht sowas wie, was oft in so Bürgerkriegsländern passiert, ja, ist dann halt so eine Regierung, des Volkes oder so, also so
eine Einheitsregierung.
Ja, beide Konfliktparteien bekommen eine Rolle, aber das passiert halt nicht aufgrund Saudi-Arabien.
Ja, und der Iran, der tatsächlich aber dessen Rolle eigentlich zu vernachlässigen ist, interessanterweise. Also die sind nur begrenzt aktiv in der Region.
Genau. Dann habe ich noch was aus Russland mitgebracht, weil ja da jetzt die WM ist. Und kurz vor der WM hat tatsächlich ein Aktivist für die Rechte von LGBTIQ protestiert vor dem Kreml, nämlich Peter Tetscher. Das ist ein Brite und der hat halt gegen die Folterung von hauptsächlich Schwulen in Tschetschenien protestiert und wurde halt festgenommen.
Ja, zu dem Kontext wäre es vielleicht interessant noch, dass die ägyptische Nationalmannschaft ihr Quartier in Grozny hat, in der Hauptstadt Tschetscheniens, und sich dann auch zu Foto-Ops vor allem mit dem ägyptischen Star Mo Salah vom FC Liverpool mit dem Präsidenten von Tschetschenien, dessen Namen ich jetzt gerade im Kopf habe. Und der ist halt bekannt dafür, dass er angeblich hinter mehreren Attentaten auf Regierungskritiker beteiligt war, persönlich, mit so Schergen, die er hat, der hat so Schlägertrupps. Und dass er eben auch mit verantwortlich ist und entschieden, also die Entscheidung sozusagen getroffen hat, Homosexuelle zu ermorden. Dass sich dann jemand wie Mo Salah, der eine weltweite hohen Bekanntheitsgrad hat und momentan als einer der besten Fußballer der Welt gilt, sich mit dem grinsend ablichten lässt, ist katastrophal und ich wünsche ihm nur Schlechtes.
Ja, also man muss halt...
Außer vielleicht wurde er ja auch vom ägyptischen Verband dazu gezwungen, das weiß ich natürlich nicht. Ja.
Also Ägypten ist übrigens nach Grozny gegangen, hat das begründet mit, das ist halt einer der islamischen Regionen oder muslimischen Regionen Russlands und deswegen fühlt man sich da besonders wohl. Und immerhin hat ja auch die FIFA Grozny als einer der möglichen Orte vorgeschlagen. Also ich will da gar nicht Ägypten allein die Schuld geben. Ich finde es scheiße, dass sie das ausgesucht haben. Aber die FIFA ist halt auch schuld.
Ja,
macht man das halt nicht.
Klar, aber man hat da halt immer die Entscheidung. Also wenn man will, dann kann man sich auch anders entscheiden.
Es genau.
Gibt genug Unterkünfte. Also man hätte auch nach St. Petersburg gehen können. Und mir geht's auch gar nicht darum, ob die in Grozny sind oder nicht, sondern mir geht's darum auch, ob man sich eben so bewusst mit diesem Typen ablichten lässt, der halt einfach belegterweise ein Mörder ist. So. Und homophob ist, aber in einem Land, in dem halt Menschen wegen Homosexualität wie Ägypten, also Land Ägypten, wo auch Menschen wegen Homosexualität im Gefängnis sitzen, ist vielleicht auch einfach da eine Sensibilität nicht zu erwarten. Ich möchte nur ein bisschen, bevor man Mo Salah als den großen Helden und tollen Menschen feiert, vielleicht nochmal das in den Kontext zu setzen, dass er sich politisch vielleicht nicht immer sehr bewusst im positivsten Fall präsentiert und im schlimmsten Fall eben homophobe Morde duldet.
Ja, da hätten wir ja auch nochmal mit den beiden deutschen Spielern auch nochmal ein interessantes Thema. Aber das machen wir jetzt nicht auf. Dafür ist es schon zu spät. Genau. Dann haben wir tatsächlich immer noch zwei kleine Meldungen. Es tut uns leid, dass wir gerade zu viel haben. Aber wir waren ja jetzt auch eineinhalb Wochen nicht da und es ist halt so viel passiert.
Darf ich ganz kurz noch was einwenden?
Ja.
Der Präsident von Tschetschenien heißt Ramzan Kadyrov.
Ah, genau, Kadyrov. Die Kadyrov-Bande. Dann von Tschetschenien nach Tschechien. Dort gibt es eine halbwegs positive Nachricht und zwar im Rahmen der derzeitigen Möglichkeiten. Dort hat die sozialdemokratische Regierung mit der ANO, also die Sozialdemokraten haben mit der ANO, das sind Konservative, beschlossene Koalitionsregierung aufzubauen.
ANO ist ja diese eher populistische Bewegung von Miloš Babiš.
Aber das sind nicht die Rechten, ne?
Doch. Also die sind schon so ungefähr rechtspopulistisch. Das sind jetzt nicht die Rechtsradikalen, aber sie sind halt, also es ist nicht die SPD, also heißt Tschechien, aber das sind halt, der ist ja schon Ministerpräsident quasi, und die sind die stärkste Kraft geworden, haben es aber bisher nicht geschafft, eine Regierung zu bilden, und jetzt mit den Sozialdemokraten soll es klappen, aber da gibt es auch noch einige Stolpersteine. Zum Beispiel der Außenminister, der designierte der Sozialdemokraten wäre, ist den der kommunistischen Partei, die diese Koalition quasi tolerieren muss, damit sie eine Mehrheit hat, zu flüchtlingsfreundlich. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Kann ich das nochmal sagen? In der Kommunisten einen Sozialdemokraten zu flüchtlingsfreundlich finden.
Naja, die tschechischen Kommunisten sind halt auch eigentlich
Stalinisten. Kein Thema. Aber wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, außerhalb des Kontextes, denkt man sich so,
um dann nochmal Marx zu zitieren, die arbeitende Klasse hat eigentlich kein Vaterland, so kann sie auch nicht patriotisch sein. Deswegen ist das eigentlich alles ziemlicher Unsinn, zumindest als Kommunist. Da beruft man sich ja auf Marx.
Und wahrscheinlich keine Kommunisten.
Ja.
Sondern nur by name.
Ja. Genau. Aber ein wichtiger, in Anführungszeichen, Konflikt wurde doch tatsächlich noch gelöst in der letzten Woche. Und zwar heißt Mazedonien jetzt nicht mehr Fyren, sondern wird wohl demnächst Nordmazedonien heißen. Zumindest haben sich darauf die griechische und die nordmazedonische Regierung geeinigt. Noch nicht ganz klar ist, ob das alles durchgeht. Das muss zweimal durchs Parlament, weil der Staatspräsident von Nordmazedonien entschieden hat, dass er das doof findet und wahrscheinlich auch nochmal von der Bevölkerung abgestimmt werden. Aber das wäre für Mazedonien auf jeden Fall ein richtiges Zeichen, weil damit stände der Weg offen Richtung Europäische Union und NATO.
Ja. Ja. Auf jeden Fall, es gab aber auch einige, also als es unterschrieben wurde in Mazedonien, also der Region in Griechenland, da kam es dann zu Demonstrationen von griechischen Extremisten, Nationalisten.
Danke.
Tut mir leid. Ich wollte auch eigentlich Nationalisten sagen, aber irgendwie ist das falsche Wort rausgekommen. Aber da ist nichts weiter passiert, es war nur eine kleine Anzahl an Leuten.
Ja,
die haben irgendwelche Fahnen verbrannt oder so, glaube ich.
Ja, bestimmt die mazedonische Fahne, weil das total, ja. Naja, gut.
Die nordmazedonische Fahne.
Stimmt. Also wie gesagt, aber im Prinzip, das ist doch mal eine positive Meldung. Und ich meine, gut, das hat ja jetzt auch nur 25 Jahre gedauert, bis man sich auf sowas einigen konnte.
Genau. Die Frage ist, ob man Mazedonien jetzt in die EU aufnehmen sollte. Das ist, glaube ich, nochmal eine Diskussion für einen anderen Tag.
Ja, da können wir bestimmt auch nochmal die Leute fragen, die sich damit auskennen, von dem Balkan-Podcast zum Beispiel. Stimmt. Ja, okay, wunderbar. Dann lass uns das beenden. Ich musste nämlich auch demnächst dann doch mal irgendwann zur Arbeit.
Wird überwältigt. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Input nehmen wir gerne auf und auch vielleicht nochmal, wir hören ja gerne ExpertInnen aus verschiedenen Regionen. Wenn ihr da wen kennt, könnt ihr uns das auch gerne mitteilen. Genau.
Genau, die nächste Folge wird sich wahrscheinlich um die Türkei drehen, weil die türkischen Wahlen sind ja in 5 Tagen und da werden wir nochmal auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall nochmal nach einer Expertin suchen.
Genau. Also dann nehmen wir auf jeden Fall, sind wir da auch für Input immer offen. Wir haben natürlich immer nur ein begrenztes Bild über eben Medien, die wir konsumieren, im Endeffekt als unsere Quellen und auch verschiedene Texte. Und wir haben halt einen kleinen Schatz mittlerweile an ExpertInnen und den erweitern wir natürlich immer gerne.
Genau. Tschüss.
Dann bis nächste Woche.